Herzlich willkommen zum Podcast von Social Mediator. Hier geht es um das Thema Kommunikation, Mediation und gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg. Von und mit Thomas Jenrich, Social Mediator, Leben und Leben lassen. Analysen von anderen Menschen sind in Wirklichkeit Ausdruck unserer eigenen Bedürfnisse und Werte.
Heute habe ich wieder einen Gast dabei, liebe Zuhörerinnen, für meinen Podcast Dialog statt Drama. Diesmal ist es der Michael. Er hat ein fundiertes GfK-Wissen. Hallo Michael, sag doch mal bitte was zu deiner Person und vielleicht wie du zu GfK gekommen bist und was du damit beruflich so machst.
Hallo Thomas und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, schön hier zu sein. Also, ich bin Michael und ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren intensiv mit gewaltfreier Kommunikation. Angefangen hat das eigentlich, weil ich in meinem Job als Coach und Mediator gemerkt habe, dass man mit GfK einfach wahnsinnig viel erreichen kann, gerade in Teams oder in Unternehmen. Und ja, beruflich nutze ich das eben, um Leute dabei zu unterstützen, besser miteinander zu kommunizieren und Konflikte ein bisschen eleganter zu lösen.
Du hast den Podcast ja auch schon etwas gehört. Das Setting ist folgendes, ich habe da so eine Karte, auf der vorne eine GfK-Aussage draufsteht. Die werde ich dir gleich vorlesen und dann steht auf der Rückseite noch eine Erklärung zu dieser Aussage drauf. Über die werden wir uns einfach ein bisschen unterhalten und ich freue mich sehr, lieber geschätzter Kollege, auf ein schönes Fachgespräch. Also Michael, es geht gleich los. Auf der Karte steht vorne drauf:
Analysen von anderen Menschen sind in Wirklichkeit Ausdruck unserer eigenen Bedürfnisse und Werte.
Erzähl doch bitte mal, was du zu dieser Aussage meinst und was du verstehst, wenn du das so hörst.
Also erstmal vielen Dank für die schöne Einleitung und ich finde die Karte schon mal super spannend. Diese Aussage, dass unsere Analysen von anderen Menschen eigentlich Ausdruck unserer eigenen Bedürfnisse und Werte sind, heißt für mich im Kern, wenn wir andere beurteilen oder analysieren, dann spiegelt das oft einfach nur wieder, was ihnen selbst wichtig ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, jemand ist unzuverlässig, dann ist mir selbst vielleicht Verlässlichkeit total wichtig. Und das ist so ein schöner Aha-Moment in der GfK, dass wir merken, hey, es geht eigentlich um uns selbst. Und ich finde das total spannend, weil es uns dazu bringt, auf uns selbst zu schauen und dann natürlich auch viel empathischer mit anderen zu sein.
Wenn ich mal den Satz vorne durchlese, würde ich erstmal sagen, ja, ist ganz okay, aber ich verstehe noch nicht ganz, was damit gemeint ist. Deswegen drehe ich die Karte mal um und schaue mal, was hinten drauf steht.
In der GfK gehen wir davon aus, dass es tragischer Ausdruck unserer eigenen, nicht erfüllten Werte und Bedürfnisse ist, wenn wir über das Fehlverhalten anderer Menschen urteilen, es analysieren. Warum tragisch? Wenn wir unsere Werte und Bedürfnisse in Form solcher Urteile über andere ausdrücken, erzeugen wir genau bei den Menschen Abwehr und Widerstand, von denen wir gerne gehört und verstanden werden möchten.
Das ist jetzt nochmal etwas genauer erklärt. Was hältst du von dieser Aussage?
Ja, Thomas, jetzt wird es richtig schön rund. Also diese Ergänzung erklärt es wirklich gut und ich finde, es trifft den Punkt. Im Grunde heißt es ja, wenn wir andere verurteilen oder analysieren, statt unsere eigenen Bedürfnisse klar auszudrücken, dann bauen wir eher Mauern auf. Und das ist genau das, was wir in der GfK ja vermeiden wollen. Wir wollen ja eigentlich Verbindung und Verständnis. Und wenn wir einfach erkennen, dass unser Urteilen oft nur ein Hinweis auf unsere eigenen unerfüllten Bedürfnisse ist, dann können wir auch viel konstruktiver kommunizieren. Also ich finde das total stimmig und es zeigt einfach, warum es sich lohnt, den Fokus auf die eigenen Werte und Bedürfnisse zu legen, statt auf die Fehler der anderen.
Genau, und ich finde ja, in unserem Beruf als Mediatorin ist es ja etwas total Wichtiges, weil ich ja behaupte, ich denke, du kannst ja gerne gleich etwas dazu sagen. Ich behaupte ja, dass Menschen, wenn die in so einem Konflikt mit dem anderen stecken, dass die beiden, ich gehe jetzt mal von zwei Konfliktparteien aus, dass die beiden Konfliktparteien sich dann auch analysieren. Und dabei ist das Wort Analyse, analysieren echt noch harmlos. Ich finde, die verurteilen sich ganz schön. Und um aus diesem Nahkampf, kommunikativen, emotionalen Ringkampf rauszukommen, brauchen sie eine Person, in dem Fall Mediator, die da vermitteln und die beiden auseinanderhalten und die mit denen ins Gespräch gehen und die auch die Vorwürfe und Analysen übersetzen, und zwar in Gefühl- und Bedürfnissprache.
Also, was ich noch hinzufügen würde, ist, als Mediatoren ist es nicht nur unser Job, diese Urteile zu übersetzen, sondern auch einen Raum zu schaffen, in dem sich beide Seiten sicher fühlen, wirklich über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Das heißt, wir sind so eine Art Brückenbauer, die nicht nur übersetzen, sondern auch Vertrauen aufbauen. Und das ist vielleicht noch so ein kleiner zusätzlicher Aspekt, den ich einbringen würde. Es geht auch darum, diesen sicheren Raum zu schaffen, in dem echte Verbindung möglich wird.
Ja, absolut. Also das Mediationszimmer, Besprechungszimmer, ist tatsächlich ein sicherer Raum, den wir auch halten und schützen müssen. Dass keine neuen Verletzungen auftreten und keine neuen Beleidigungen und dass diese gemeinsame Schnittmenge zwischen den beiden Konfliktparteien nicht erneut oder weiterhin vergiftet wird. Also mir fällt bei dieser Karte noch auf, weil der Text da hinten drauf steht, und zwar das Wort tragisch. Warum ist es tragisch? Also ich finde es echt tragisch, weil wir mit Menschen, mit denen wir in einer Beziehung stehen, Mediation macht ja nur dann Sinn, wenn Menschen in einer Beziehung stehen, die sich nicht leicht lösen lässt. Kann auch berufliche Beziehung sein oder nachbarschaftliche Beziehung. Und wir wollen eigentlich und wir brauchen auch, dass wir von denen gehört und verstanden werden. Und wir drücken uns mit dieser Wolfssprache, mit dieser verurteilenden Sprache ja so aus, dass wir gerade das nicht erreichen, dass wir gehört und verstanden werden. Und das ist so tragisch, gerade mit den Menschen, die uns wichtig sind und die wir brauchen für eine gute Nachbarschaft, für ein gutes Berufsarbeitsklima oder auch für eine gute Beziehung. Gerade mit diesen Menschen versemmeln wir uns die Kommunikation mit dieser Wolfssprache.
Also mein eigener Gedanke ist, in der GfK geht es auch darum, dass wir erstmal bei uns selbst anfangen. Wenn wir merken, dass wir anfangen zu urteilen oder jemanden zu analysieren, dann ist das ein Hinweis darauf, dass wir eigentlich ein eigenes Bedürfnis haben. Und wenn wir das bei uns selbst rechtzeitig erkennen, bevor wir überhaupt mit dem anderen sprechen, dann können wir diese tragische Schleife vermeiden. Also im Grunde erstmal bei uns selbst ansetzen, bevor wir in die Kommunikation gehen.
Ich habe da immer so ein Standardbeispiel, was mir einfällt zu analysen oder zu urteilen. Und zwar kommt eine Frau ins gemeinsame Wohnzimmer und sagt zu ihrem Partner: Du Langweiler, also was ist passiert? Sie sieht ihn auf der Couch liegen und er erholt sich vielleicht gerade, also erfüllt sich ein Bedürfnis. Die Frau hat jetzt aber ein anderes Bedürfnis und das wäre vielleicht Unternehmung, Bewegung, ich nenne das Action. Und anstatt zu sagen, hey Partner, mir ist Action wichtig, sagt sie, du Langweiler. Damit drückt sie auf schmerzvolle Weise ihr Bedürfnis aus. Das ist etwas, das relativ oft passiert, was jetzt nichts Außerordentliches ist. Ich weiß nicht, kennst du das auch? Oder hast du da auch nochmal ein Beispiel für mich?
Ja, Thomas, genau, das ist ein klassisches Beispiel und ich glaube, viele kennen solche Situationen. Also ich finde dein Beispiel super anschaulich. Und um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, was mir einfällt, ist vielleicht aus dem Berufsalltag, wenn zum Beispiel ein Kollege zum anderen sagt, du bist immer so unorganisiert. Dann ist das auch so ein Urteil. Und dahinter steckt vielleicht einfach nur das eigene Bedürfnis nach Struktur. Also anstatt zu sagen, hey, ich brauche ein bisschen mehr Struktur und Klarheit, kommt halt dieses Urteil. Und ich glaube, solche Beispiele gibt es überall, ob jetzt im Privatleben, wie bei dir mit dem Wohnzimmer oder im Job. Und ja, ich finde, das macht es ganz greifbar, wie GfK uns hilft, das zu übersetzen.
Immer wenn ein Satz anfängt mit du bist, kommt sehr wahrscheinlich eine Wolfsaussage und eine Verurteilung und eine Analyse. Anstatt, dass wir von uns reden, verurteilen wir den anderen, analysieren wir den anderen. Mit dir stimmt irgendwas nicht. Du bist ein Faulenzer, du bist ein Langweiler. Ist ja schon ein großer Vorwurf, jemanden als Langweiler zu bezeichnen, wie jetzt in meinem Beispiel.
Also lasst mich wirklich nochmal einen frischen Gedanken hereinbringen. Ein Punkt, den wir vielleicht noch gar nicht so beleuchtet haben, ist, dass die GfK uns auch helfen kann, nicht nur die Kommunikation zu verbessern, sondern tatsächlich unsere Beziehungen langfristig resilienter zu machen. Das heißt, wenn wir es schaffen, diesen Blick auf unsere eigenen Bedürfnisse zu richten, dann bauen wir auch ein Vertrauensfundament auf, das in stressigen Situationen einfach stabiler ist. Also es geht nicht nur darum, einzelne Konflikte zu lösen, sondern tatsächlich um langfristige Resilienz in unseren Beziehungen. Das ist vielleicht mal ein zusätzlicher Gedanke, den ich gerne einbringe.
Okay, interessant. Sag mir doch bitte mal, was meinst du denn mit resilienter Beziehung.
Also mit resilienteren Beziehungen meine ich, dass wir durch die GFK so eine Art emotionale Widerstandsfähigkeit in unseren Beziehungen aufbauen. Das heißt, wenn wir lernen, unsere Bedürfnisse klar zu kommunizieren und auch die des anderen zu hören, dann können wir auch in streitigen oder konfliktbeladenen Situationen besser miteinander umgehen. Die Beziehung geht nicht so leicht kaputt, wenn mal was schief geht, sondern sie wird eher robuster und kann solche Wellen besser aushalten.
Also ja, diese Resilienz im eigentlichen Sinne. Man kann auch mal mit Rückschlägen umgehen und die werfen einen nicht gleich aus der Bahn. Nenn mir doch bitte mal, wenn dir ein spontanes Beispiel einfällt zu Analysen und zu Verurteilungen oder Beurteilungen aus deiner Praxis, vielleicht aus einer Mediation. Hast du da gerade was parat?
Also in dieser Mediation war es so, dass zwei Kollegen sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben. Der eine hat den anderen unzuverlässig genannt und der andere hat ihn als Perfektionisten bezeichnet. Als wir dann herausgearbeitet haben, welche Bedürfnisse dahinter stecken, haben wir gemerkt, dass es eigentlich um Verlässlichkeit auf der einen Seite und um Flexibilität auf der anderen Seite ging. Und als sie das verstanden haben, konnten sie viel besser miteinander umgehen.
Kannst du mir nochmal oder uns bitte nochmal beschreiben, was ist denn passiert in dem Moment, als die beiden keine Vorwürfe mehr gehört haben, von dem anderen, sondern Bedürfnisse gehört haben? Also Flexibilität und Verlässlichkeit. Was ist denn da passiert? Hast du da irgendwie eine Stimmung gemerkt in der Mediation? Hat sich was geändert?
Als die beiden aufgehört haben, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen und stattdessen über ihre Bedürfnisse gesprochen haben, hat sich wirklich die Stimmung verändert. Man konnte direkt merken, wie ein bisschen Spannung nachließ und sie dadurch entspannter miteinander wurden. Plötzlich war da mehr Verständnis im Raum, weil sie gesehen haben, dass es gar nicht darum ging, den anderen anzugreifen, sondern dass einfach unterschiedliche Bedürfnisse da sind. Und das hat die Atmosphäre wirklich gelockert und den beiden geholfen, sich auf einer ganz anderen Ebene zu begegnen.
Okay, das hört sich jetzt erstmal ziemlich einfach an. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch keine Mediation erlebt haben, das ist natürlich alles ein bisschen verkürzt dargestellt. In der Realität ist das ein längerer Prozess. Und je nachdem, wie stark die beiden Konfliktparteien miteinander verhakt sind, kann das auch wirklich eine ganze Zeit dauern, bis sie sich überhaupt wieder zuhören können. Und genau da kommt ja auch ein großer Vorteil von Mediation ins Spiel. Wir als Mediatorinnen sind nicht beteiligt. Und das ist ja auch ein wichtiges Kriterium. Gerade weil wir nicht beteiligt sind, hören wir ganz anders zu. Wir hören nämlich eher die Bedürfnissprache. Zum einen, weil wir darauf geschult sind, weil wir das gelernt haben und zum anderen, weil wir selbst keine Vorwürfe hören und auch nicht angegriffen werden. Und deshalb braucht es manchmal uns Mediatorinnen als eine Art Übersetzerinnen. Wobei ich sagen muss, auch wenn ich übersetze, weiß ich gar nicht immer, ob das wirklich so beim Gegenüber ankommt. Also wenn ich zum Beispiel Konfliktpartei A habe und Konfliktpartei B und ich übersetze einen Vorwurf von A in Bedürfnissprache und dann schaue ich B an und frage, sagen Sie mir doch bitte mal, was haben Sie gerade von Kollege A gehört? Dann passiert es gar nicht so selten, dass genau das eben nicht ankommt. Kennst du sowas?
Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Manchmal sind die Konfliktparteien so in ihren eigenen Mustern oder Emotionen gefangen, dass sie selbst eine übersetzte, bedürfnisorientierte Sprache am Anfang gar nicht richtig hören können. Das braucht auch Zeit und Geduld, bis sie überhaupt bereit und auch fähig sind, diese andere Ebene wahrzunehmen. Und genau da kommen wir als Mediatoren ins Spiel, um immer wieder geduldig zu übersetzen und diesen sicheren Rahmen zu halten. Und irgendwann macht's dann Klick, aber es kann wirklich dauern und das ist völlig normal. Also ja, ich kenne das gut und das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
Ich habe da oft so ein Bild im Kopf. Und manchmal sehe ich das wirklich richtig vor mir, dass die beiden Konfliktparteien sich regelrecht verschanzen, weil sie ja vor der Mediation, also bevor sie in diesen geschützten Raum kommen, eigentlich in einem gemeinsamen, aber unsicheren Raum unterwegs waren. Und dort haben sie sich angegriffen. Durch Vorwürfe, vielleicht sogar durch Beleidigungen, durch Unterstellungen, manchmal auch durch so eine Art Gruppenbildung. Meine Kollegen sehen das genauso oder meine Freunde finden auch, dass du solche Dinge. Und dann kommen sie plötzlich in diesen geschützten Raum der Mediation und da brauchen Sie erstmal Zeit, um sich darauf einzulassen. Sie müssen überhaupt erst die Erfahrung machen. Ist dieser Raum wirklich sicher? Wird er wirklich geschützt? Und schützen wir Mediatorinnen den auch wirklich? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist ja nicht böse gemeint von den Konfliktparteien und auch nicht bewusst, sondern es braucht einfach Vertrauen und vor allem die Erfahrung, hier werde ich nicht angegriffen, hier werde ich geschützt. Und genau das machen wir ja auch. Wir schützen beide Konfliktparteien, erstmal voreinander, wenn es nötig ist. Und ganz oft ist es nötig, gerade auf der verbalen Ebene, in der Kommunikation. Wir sagen ja zum Beispiel auch, sagen Sie es bitte erstmal mir. Also Konfliktpartei A spricht zunächst mit mir und dann gehe ich damit zu Konfliktpartei B. Und dadurch entstehen eben keine neuen Angriffe. Der andere kann zuhören, ohne sich sofort wieder verteidigen zu müssen. Und so wird es überhaupt erst möglich, wieder zuzuhören. Wie ist das bei dir? Was ist so deine Erfahrung? Erzähl doch mal von einer Situation, die vielleicht kritisch war und die du gut klären konntest.
Genau so erlebe ich das auch. Es ist wirklich ein schrittweiser Vertrauensaufbau und ich erinnere mich an eine Mediation, wo es ähnlich war. Da waren zwei Kollegen, die sich wirklich über Monate immer wieder mit Vorwürfen überzogen hatten. Und in der Mediation haben wir genau diesen Raum geschaffen, wo ich zuerst mit der einen Person gesprochen habe und die andere einfach nur zugehört hat, ohne sich angegriffen zu fühlen. Und genau wie du sagst, es braucht ein bisschen Zeit, bis sie merken, okay, hier ist wirklich ein sicherer Raum, ich werde hier nicht weiter angegriffen. Und ich erinnere mich, dass es in dieser Sitzung irgendwann einen Moment gab, wo der Knoten geplatzt ist. Die Person, die vorher immer nur im Abwehrmodus war, hat plötzlich angefangen, wirklich zuzuhören und zu sagen, ah, jetzt verstehe ich, was du eigentlich meinst. Und das war so ein richtiger Aha-Moment, als plötzlich Vertrauen da war und die Atmosphäre sich entspannt hat. Also ja, das ist genau diese Erfahrung, die zeigt, Mediation ist ein Prozess, der manchmal ein bisschen Zeit braucht, aber am Ende wirklich diese Sicherheit und dieses Vertrauen schafft.
Ja, ich schaue gerade noch einmal auf die Karte. Da steht ja, wenn wir über das Fehlverhalten anderer Menschen urteilen, und ich finde, allein dieses Wort Fehlverhalten ist schon ziemlich stark, oder? Also da steckt ja schon eine klare Bewertung drin. Da frage ich mich schon, wer sind wir eigentlich, dass wir uns erlauben zu beurteilen, ob das Verhalten des anderen falsch ist? Und gleichzeitig merke ich, da ist ganz viel von diesem Wolfsdenken drin. Denn im Grunde macht der andere ja etwas, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Er wählt eine bestimmte Strategie und das ist dann das Verhalten, das wir sehen. Nur interpretieren wir genau dieses Verhalten dann als Fehlverhalten, obwohl es eigentlich einfach nur ein Versuch ist, ein Bedürfnis zu erfüllen. Wie siehst du das?
Allein dieses Wort Fehlverhalten zeigt eigentlich, wie sehr wir manchmal im Wolfsdenken sind. Also im Urteilen und im Bewerten. Und wie du sagst, es ist eigentlich nur eine Strategie, die jemand wählt, um Bedürfnisse zu erfüllen und wir stempeln das als falsch oder fehlerhaft ab. Wenn wir stattdessen erkennen, dass hinter jedem Verhalten einfach ein Bedürfnis steht, dann können wir auch viel empathischer damit umgehen. Also ja, ich denke, es ist wirklich ein großer Schritt, von diesem Urteil wegzukommen und einfach zu fragen, welches Bedürfnis steckt dahinter und dann wird es auch viel leichter miteinander zu sprechen, ohne dass wir uns gegenseitig verurteilen.
Wir sind jetzt schon ein paar Minuten unterwegs, deswegen gehe ich langsam in den Landeanflug. Eine Frage noch an dich, Michael. Ganz allgemein zur GfK, speziell in der Mediation. Was findest du daran besonders wertvoll? Magst du ein, zwei, vielleicht auch drei Punkte nennen, die für dich wirklich hilfreich oder sogar entscheidend sind?
Also, wenn ich so drei GfK-Punkte nennen soll, die in der Mediation wirklich Gold wert sind, dann würde ich sagen, erstens die klare Unterscheidung zwischen Beobachtung und Bewertung. Das hilft unglaublich, weil wir damit aus diesem Vorwurfsmodus rauskommen und wirklich sachlich bleiben können. Zweitens die Fokussierung auf Bedürfnisse, das verändert total den Blick, weil wir wegkommen von dem, was der andere falsch macht, hin zu dem, was wir eigentlich brauchen. Und drittens die empathische Verbindung, also wirklich dieses Zuhören, ohne gleich zu reagieren, einfach empathisch dabei zu sein. Das sind für mich so drei Punkte, die in der Mediation wirklich einen riesigen Unterschied machen.
Ja, da bin ich total bei dir. Ich überlege gerade noch mal kurz, du hast ja schon drei wichtige Punkte genannt, die ich genauso sehe. Was mir noch einfällt, Für mich ist die GfK so wertvoll, weil sie Menschen verbindet, weil wir plötzlich über das Gleiche sprechen. Und gerade in Mediationen, wo ich manchmal denke, wie soll das hier gut gehen? Da ist die GfK unglaublich hilfreich. Einfach, weil wir über Bedürfnisse sprechen. Und diese Bedürfnisse kennt der andere ja auch. Und dann gibt es manchmal diesen Moment der Klärung. Ich glaube, du hast das vorhin schon ähnlich beschrieben. Ich sag's mal mit meinen Worten. Da schauen die beiden sich an und merken plötzlich, der andere ist gar kein Monster, gar nicht böse oder gemein. Er versucht einfach nur, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Die Strategie hat vielleicht nicht funktioniert, das sehen sie ja selbst, aber das Bedürfnis dahinter ist völlig in Ordnung. Und genau das gefällt mir so an der GfK. Magst du zum Abschluss noch ein kurzes Resümee zu unserem Podcast geben?
Ja, sehr gern, Thomas. Und es hat mich auch gefreut, dabei zu sein. Also vielleicht ein kurzes Resümee. Wir haben darüber gesprochen, wie die GfK einer Mediation hilft, wirklich von Urteilen wegzukommen, auf Bedürfnisse zu schauen und so eine empathische Verbindung herzustellen. Und genau dieser Aha-Moment, den du beschrieben hast, wenn die Leute merken, der andere ist gar kein Monster, sondern da steckt einfach nur ein Bedürfnis dahinter, das ist eigentlich das Wertvolle. Also, das war unser Gespräch heute und ich freue mich, dass wir das so gut hinbekommen haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Michael. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen. Ich hoffe, es waren wieder ein, zwei interessante Gedanken für Sie dabei.
Und zum Schluss dieses Podcasts noch eine kleine Übung für Sie, wenn Sie möchten. Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie über jemanden geurteilt haben. Ein Gedanke wie, der ist so rücksichtslos. Oder sie hört einfach nie zu. Lassen Sie diesen Satz einmal bewusst in sich auftauchen und spüren Sie kurz, wie es Ihnen damit geht. Stellen Sie sich vor, dieser Gedanke ist kein Urteil über den anderen Menschen, sondern ein Hinweis auf etwas, das Ihnen wichtig ist. Ein Hinweis auf eines Ihrer Bedürfnisse oder Werte. Fragen Sie sich einmal ganz in Ruhe: Was könnte mir hier wichtig sein? Vielleicht geht es Ihnen um Verständnis oder um Respekt, vielleicht um gehört werden oder um Verbindung. Nehmen Sie sich einen Moment und spüren Sie nach, welches Bedürfnis für Sie gerade am meisten stimmig ist. Und wenn Sie dieses Bedürfnis gefunden haben, dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr Gefühl. Wie fühlen Sie sich, wenn dieses Bedürfnis gerade nicht erfüllt ist? Vielleicht sind Sie frustriert, etwas traurig oder aber hilflos? Lassen Sie dieses Gefühl einfach da sein, ohne es verändern zu müssen. Und jetzt beobachten Sie einmal, was sich verändert, wenn Sie mit Ihrem Gefühl und Ihrem Bedürfnis in Kontakt sind. Wie wirkt jetzt der andere Mensch auf Sie? Verändert sich Ihr Blick vielleicht ein wenig? Wird er weicher oder verständnisvoller? Und zum Abschluss können Sie sich noch fragen, wenn dieses Bedürfnis ernst genommen wird, was könnte eine kleine, konkrete Bitte sein, die daraus entsteht? Eine Bitte, keine Forderung. Eine Einladung an den anderen.
So, das war's auch schon wieder für heute mit einer Inspiration aus der GfK-Welt, gewaltfreie Kommunikation. Ich habe Ihnen dazu meine Gedanken vorgetragen und erläutert. Es würde mich freuen, wenn es für Sie eine gewisse Bereicherung war und vielleicht auch eine Erweiterung, um auf das Leben zu blicken und auf das gemeinsame Miteinander zu blicken. Für mich ist die GfK tatsächlich nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext eine Bereicherung. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde mich es wirklich sehr freuen, falls Sie noch ein paar GfK-Übungen oder weiterführende Informationen suchen. Dann können Sie sich mal auf meiner Webseite umsehen, socialmediator.de. Ja, und ich freue mich auf ein Wiederhören. Machen Sie es gut!